Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis. Sie, die Sie hier in die Andreaskirche gekommen sind, aber auch diejenigen, die den Gottesdienst zeitgleich im Altenheim und dann zeitversetzt auf unserer Homepage hören und dann mitfeiern. Sie haben schon gehört, wir haben musikalische Begleitung, Gestaltung des Gottesdienstes. Vielen Dank den Chorsängern, Heinz Hermann, dir und auch Herrn Schlegel als Gast, der sich an der musikalischen Gestaltung beteiligt. Der Wochenspruch, der uns die nächste Woche begleitet, schlägt das Thema an. So sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das, wozu Gott uns einlädt, die Gemeinschaft, das, was er tut für uns, der uns immer wieder erhält, das ist Thema dieses Gottesdienstes und sicher auch Anlass zu danken und zu loben. Lassen Sie uns das mit dem ersten Lied auch schon tun. Lasst uns beten. Barmherziger, gegenwärtiger Gott, du hast uns in deine Gemeinschaft gerufen. Zu dir können wir uns wenden und du gehst uns nach, auch in dunklen und schweren Zeiten. Allzu oft erkennen wir deine Zuwendung nicht und finden den Weg zu dir nicht mehr. Lass uns aufmerksam werden für die Zeichen, die du in unserem Leben setzt. Schenke uns Dankbarkeit für die Gastfreundschaft, die du uns bietest. Segne uns und den Gottesdienst. Gemeinsam sprechen wir: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. waren und deren Seele verschmachtete, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Du schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Mache unser Herz weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist, die alle Menschen umfasst. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.
Die Epistel des heutigen Sonntages steht in der Apostelgeschichte, Lukas im zweiten Kapitel. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen, Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Johannes im 6. Kapitel. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Ich möchte Sie nun bitten, sich zu erheben und das Glaubensbekenntnis zu geben. Ich glaube an Gott, den Vater,
Wir singen jetzt das Lied von dem Liedblatt, sozusagen auf der Rückseite. Singet, danket unserem Gott. Wir haben schon in diesem Gottesdienst sehr viel Lob und Dank gesungen und werden auch noch Lob und Dank singen. Warum? Weil Gott uns Brot gibt und weil Jesus Christus selber das Brot ist. Und davon singen eben unsere Lob- und Danklieder, so auch das nächste. Singet, danket unserem Gott. Ich singe Ihnen einmal die erste Hälfte vor.
Singet, danket unserem Gott, der die Welt erschuf, alle. Singet, danket unserem Gott, der die Welt erschuf. Und dann etwas höher. Singet, danket unserem Gott und hört seinen Ruf. Singet, danket unserem Gott, hört seinen Ruf.
Das Lied hat so einen schönen, leichten Schwung und möchte uns mit hineinnehmen in den ins Lob und ins Danken.
Singet, danket unserem Gott, der die Welt erschuf. Singet, danket unserem Gott und hört seinen Lobet täglich unseren Gott, der uns Leben gibt. Lobet täglich unseren Gott, der uns alle liebt. Danket gerne unserem Gott, er gibt Wein und Brot. Danket gerne unserem Gott, Retter aus der Not. Singet, danket unserem Gott, der die Welt erschuf. Singet, danket unserem Gott und führt seinen Ruhm.
Die Liebe Gottes, die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, heute möchte ich Ihnen den Propheten des Alten Testamentes vorstellen. An ihm richten sich die Anforderungen und Bilder vom Prophetenamt aus. Er ist Mittelpunkt des für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttextes. Es ist Elia, hebräisch Elia, keiner der sogenannten Schriftpropheten, von denen Aufzeichnungen im Alten Testament überliefert werden. Von Elia wird erzählt, und zwar in den Königsbüchern. Er lebt nach diesen Erzählungen im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israel. Herrscher sind dort König Ahab und Königin Isabel, eine Prinzessin aus phönizischem Adelsgeschlecht. Sie hat ihre Religion, den Baalskult, samt einer großen Anzahl von Priestern mit nach Israel gebracht. Unter ihrem Einfluss breitet sich die Baalsverehrung aus und drängt den überlieferten Glauben an Jahweh, den Gott Israels, vollkommen in den Hintergrund. Elia ist der einzige Prophet und Priester, der noch die Stellung hält. Sein Name ist zugleich sein Programm und Auftrag. Übersetzt aus dem Hebräischen heißt Elia, Elia, Gott ist Jahweh. Im Namen schwingen die Gottesbezeichnungen Elohim und Jahweh mit. In seiner Person und in seinem Auftrag steht Elia in strikter Gegnerschaft zum Herrscherpaar und zu den ihnen dienenden Baalspriestern. Elia bringt König Ahab im Auftrag Jahwes die Prophezeiung, dass wegen des Glaubensabfalls eine lang andauernde, schwere Dürre das Land heimsuchen wird. An dieser Stelle setzt der Predigttext ein. Er steht im ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du es gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe es mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und sie ging hin und tat, wie Elias gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Die Erzählung ist sehr kunstvoll aufgebaut. Sie lebt von Kontrasten und Steigerungen. Das Land trifft die Strafe Gottes hart. Die Menschen müssen, so wie es die Witwe zu Elia sagt, um ihr Leben fürchten. Zunächst ist Elia dieser Gefahr aufgrund des Eingreifen Gottes entronnen. Die erste Rettung, so erzählt ist die Geschichte, mutet dabei sehr seltsam an. Elia wird rundum mit Essen, sogar mit Fleisch und Trinken versorgt. Die Raben sind die Essensboten. Raben kommen im Alten Testament sehr selten vor. Sie gelten nach den Speisevorschriften als unreine Tiere, müssen also von Strenggläubigen strikt gemieden werden. Andererseits erinnert die Geschichte an Episoden aus der Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Gott rettet sein Volk vor dem Hungertod durch mehrere Speisungswunder. Immer wieder wird auf das Himmelsbrot, das Manna, verwiesen, das das Volk vor dem Verhungern bewahrt. Als der Fluss auch wegen der Dürre versiegt, steigert sich die Rettungsaktion für Elia. Zum zweiten Mal greift Gott ein. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. So heißt es jeweils als Einleitung der Rettungstat. Dieses Mal wird es kompliziert. Gott sendet Elia zu einer Witwe in Zapat in eine Ortschaft in Phönizien. Aus Elias Perspektive also in Feindesland. So gebieterisch wie Elia seinen Nahrungswunsch vorträgt, scheinen bei ihm keine Angstgefühle im Spiel zu sein. Die Antwort der Frau enthüllt die wahre Situation. Sie will die wenigen Reste, die sie noch hat, verbrauchen und dann sterben. In der Reaktion des Elia deutet sich die Wende an. Er sagt der Witwe, dass Mehl und Öl im Topf nicht verzehrt und nicht mangeln werden. Gott lässt die Lebensmittel nicht zu Ende gehen. Ein zweites Speisungswunder, das Elia samt Witwe und deren Sohn rettet. Auch in dieser Aktion werden Erinnerungen an alttestamentliche Speisungswunder wach, aber auch Parallelen zu neutestamentlichen Geschichten tauchen auf, etwa an die Geschichte von der Speisung der 5000, wie wir sie eben in der Evangeliumslesung gehört haben. Elia zeigt sich in den beiden Rettungsepisoden als Mann Gottes, der dessen Worten folgt und die Anweisungen bedingungslos umsetzt. Der Handelnde ist Gott. Zweimal weist die Erzählung darauf hin. Gott hat geboten, sowohl den Raben als auch der Witwe Elia zu versorgen. Bis zu diesem Punkt ist Elia der ganz Passive. Er geht den Weg, den Gott ihm aufträgt. In der gesamten Lebensgeschichte des Elia ist diese Rettungsgeschichte die Wende. Von nun an ergreift Elia die Initiative. Als der Sohn der Witwe stirbt, erweckt ihn Elia durch intensive Gebete, die Gott erhört, wieder zum Leben. Die Witwe hat es nun erkannt. Jetzt weiß ich sicher, dass du ein Gottesmann bist. Elia kehrt danach in das Hofleben zurück und fordert die Baalspriester heraus. Wem gelingt es, nur mit der Kraft des Gebetes zu Baal oder zu Jahwe einen Stapel mit Opferholz zu entfachen? Die Baalspriester scheitern kläglich. Auf das Gebet des Elia hin fällt Feuer vom Himmel. Der Stapel brennt. Elia ist Sieger. Und das zeigt er sehr radikal und grausam. Er lässt die Baalspriester töten. Und wohlgemerkt, in der Erzählung ist mit keinem Wort die Rede davon, dass Elia dabei einem Gottesgebot folgt. Die Dürre endet. Elia jedoch muss vor der Rache der Königin Isabel flehen. Auf seinem Weg durch die Wüste speisen ihn Engel. Eine weitere Steigung in den Rettungsaktionen für Elia. Am Berg Horeb, dem Zielpunkt der Flucht und dem Berg der Übergabe der Gebotstafeln an Mose, erscheint ihm Jahwe, der dem Propheten aufträgt, Ahab das Ende seiner Dynastie zu verkünden. Elia setzt Elisa zu seinem Nachfolger ein. Elias Lebenswerk ist vollendet. Vor den Augen des Elisa wird er in einem feurigen Wagen in den Himmel entrückt. Damit verlässt die Erzählung vom Leben des Elia endgültig den irdischen Rahmen. Elia lebt weiter in den Erzählungen und wird im Laufe der Tradition zu der alles prägenden Prophetengestalt. Er steht ein für die Einzigartigkeit Gottes, der sein Volk immer wieder rettet und beschützt. Sein Leben bezeugt die unendliche Großzügigkeit Gottes, der das Leben will und nicht die Vernichtung. Die Person des Elia wird idealisiert, aber nicht so sehr, dass seine dunklen Seiten wie die Tötung der Baalspriester ausgeblendet wird. Wie bedeutsam insgesamt seine Person und sein Wirken sind, zeigen die Geschichten im Neuen Testament, in denen auf ihn Bezug genommen wird. Als Jesus Petrus fragt, wofür die Leute ihn halten, taucht der Name Elia auf. Ihm wird in der neutestamentlichen Zeit zugeschrieben, dass er wiederkommt als Endzeitbote vor dem Gerichtstag Gottes. Gerade zu dieser Erwartung werden die Erzählungen um die Totenerweckung und die Entrückung in den Himmel beigetragen haben. Elia ist auch eine der Gestalten, die die Jünger bei der Verklärung Jesu auf dem Berge sehen. Jesus selbst nimmt in seiner Synagogenpredigt wörtliche Zitate aus der Rettungsgeschichte des Elia auf. Im Neuen Testament wird seine Person zur Mittlergestalt zwischen der Erinnerung an Mose und den Gottesbund mit Israel und dem Verweis durch die Parallelen und Anspielungen auf Jesus in seiner Funktion als Messias und Erlöser. Ihre Gemeinsamkeit finden die Geschichten um Elia und Jesus im Bild Gottes, der sich Personen erwählt, die eben nicht zu den Mächtigen und Großen des Landes gehören. Gott erweist sich als lebensspendend und großzügig in Situationen, die so nicht erwartbar und vorhersehbar sind. Die Brieflesung des heutigen Sonntags greift einen weiteren Aspekt auf. Sie legt den Schwerpunkt auf die Mahlgemeinschaft, in der der Glaube auf Gottes Beistand Gestalt gewinnt. Das Miteinander zwischen Gott und Menschen untereinander wird gestärkt. Wir beten darum in jedem Gottesdienst. Unser täglich Brot gib uns heute. Und so stehen wir, auch wenn wir gar nicht an Namen und Person des Elia denken, in einer Reihe mit ihm, als die von Gott immer wieder Gehaltenen und Geretteten. In seiner Person wird Gestalt, was menschliches Leben nach biblischem Zeugnis prägt. Gott hat uns geschaffen. Er erhält uns. Seinem Wort zu folgen heißt, darauf zu vertrauen, auch in lebensbedrohenden Situationen. Gott rettet. Gegen jede Erwartung und menschliche Einschätzung. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir ein kleines bisschen dieser Hoffnung aus den Geschichten um Elia mitnehmen können. Gerade jetzt ist das wohl notwendig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug hier in der St. Andreaskirche für die Werkstatt Bibel 149,88 €. Und für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde 74,94 €. Die Kollekte des heutigen Sonntags geht zu 2/3 für Projekte für psychisch erkrankte Menschen. Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben große Barrieren in ihrem Alltagsleben, in Arbeitsprojekten, Freizeitangeboten, für offene Treffpunkte der Diakonie werden ihnen Perspektiven aufgezeigt für einen gelingenden Alltag. 1/3 der Kollekte geht für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben und was mit den Gaben geschieht.
Wir laden ein, im Anschluss an den Gottesdienst zum gemeinsamen Singen auf dem Kirchplatz und zum Kirchencafé. Wir laden ein zum Abendgebet hier in der Kirche, montags bis freitags, jeweils um 18 Uhr. Und wir laden ein zum Konzert im Rahmen des Orgelsommers das heute um 18 Uhr hier in der Kirche stattfinden wird. Am 1.8.2021 findet die Gemeindefahrt zu zwei Kirchen in Herford und in Ippenbüren statt. In diesen beiden Kirchen haben die Architekten, die auch den Entwurf hier unserer Kirchengestaltung gemacht haben, gearbeitet. Anmeldungen zu dieser Fahrt sind möglich bei Frau Berger im Gemeindebüro oder bei Herrn Pfarrer Eberhard Helling. Lassen Sie uns nun miteinander und füreinander beten. Ich bitte Sie nach der Aufforderung, wir rufen zu dir, in die Bitte, Herr, erbarme dich einzustimmen. Gnädiger, dreieiniger Gott, du hast uns in deine Gemeinschaft gerufen. Wir danken dir, dass du uns immer wieder nahe bist und uns Lebensmöglichkeiten in Fülle und Freiheit schenkst. Wir bitten dich, uns in Wüstensituationen nicht zu verlassen. Steh uns bei, wenn wir nur noch Dunkelheit sehen. Zeige uns dann Wege, die wir gemeinsam und von dir behütet gehen können. Wir bitten dich besonders für alle, die in den Niederlanden, in Belgien, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unter den Folgen des Hochwassers leiden. Stärke sie und diejenigen, die sich um sie kümmern. Sei du ihnen Licht in den dunklen Zeiten des Lebens. Tröste alle, die einen lieben Menschen in der Katastrophe verloren haben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gnädiger, barmherziger Gott, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, der unser wahres Lebensbrot ist. Er ist für uns am Kreuz gestorben und für uns auferstanden. Gib uns die Kraft, in seiner Nachfolge zu leben. Stärke uns in der Gewissheit, dass wir auf unserem Lebensweg in deiner Hand geborgen sind und bleiben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gnädiger, helfender Gott, du willst, dass alle Menschen in deiner Schöpfung nach deiner Gerechtigkeit und in deiner Fürsorge leben. Öffne uns die Augen, wenn wir deine Ordnung verletzen. Stärke uns, wenn wir für deine Gerechtigkeit eintreten. Sei du bei allen, die unter Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Gewalt leiden. Gib allen, die in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft Entscheidungen treffen, Weisheit und Klugheit. Lass ihnen bewusst sein, dass sie ihre Entscheidungen vor dir verantworten müssen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gnädiger, dreieiniger Gott, bleibe bei uns, jetzt und immer da. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
Thank you.